Heute werden wir uns einer Zuschauerfrage widmen und ein bisschen auf die Strategie bei der Auswahl der ETFs eingehen. Viel Spaß im heutigen Börsencafé. So, servus und herzlich willkommen, liebe Leute, zum heutigen Börsencafé am Sonntag. Mein Name ist Kevin, mit mir dabei, wie immer, Ivan, heute ohne Bild, dafür nicht in Deutschland. Bei uns geht's um das Thema finanzielle Bildung und aktuelle Börsen- und Investmenttrends. Ja, Ivan, warum bist du heute ohne Bild und wo bist du heute eigentlich?
Ich befinde mich gerade in Spanien, in Lloret de Mar. Ja, warum ich ohne Bild bin, ich habe kein WLAN auf meinem PC, ist ein bisschen unglücklich, deswegen musste ich aufs Tablet ausweichen und dort kann ich nicht Discord parallel zu meinen ganzen Notizen offen haben, weil dann das Bild einfach weg ist. Deswegen wir uns entschieden haben, heute mal ohne Bild zu drehen. Das soll aber nicht weiter schlimm sein, denn hier geht es um den Content und der Content muss wie immer sitzen. Aus dem Grund, ja, starten.
Okay, gute Einleitung. Lass uns doch mal wieder mit einer Börsenweisheit starten. Was eigentlich heute nicht wirklich eine Börsenweisheit ist, also nichts viel mit der Börse zu tun hat, oder doch, aber nicht von einem Börsianer kam, sondern von einem Unternehmer. Und zwar ist das Zitat der Woche: Wer zu viel arbeitet, hat keine Zeit mehr, Geld zu verdienen. Klingt für viele so ein bisschen konträr, weil Arbeiten ja auch dafür da ist, um Geld zu verdienen. Was sind denn deine Gedanken zu dieser Aussage? Die übrigens von John D. Rockefeller kommt.
Ja, John D. Rockefeller, vielleicht kurz vorweg, war der erste Milliardär der Weltgeschichte und er gilt als reichster Mensch der Neuzeit, hat ein Ölimperium gegründet und das nicht ohne guten Grund. John D. Rockefeller war sehr versiert, er hat viel nachgedacht und ich denke, es gibt auch dieses Zitat, dass man smart arbeiten sollte, aber nicht nicht hart. Viele Leute verwechseln irgendwie, dass die geleistete Arbeitszeit den Fortschritt darstellt der Tätigkeit. Aber das ist meistens nicht so. Es gibt viele Aufgaben, die innerhalb von wenigen, von einer kurzen Zeit, also es gibt ja auch dieses 80-20 Pareto-Prinzip, dass man innerhalb von 80% der Zeit 20% der, 20% der Zeit 80% der Aufgabe schafft. Und es ist auch wichtig, den Fokus richtig auszulegen auf die Tätigkeiten. Und da hat Rockefeller in dem Sinne recht. Wie siehst du das, Kevin?
Ich sehe das genauso, wie John D. Rockefeller es hier sagt. Denn viele Jobs, da kann ich lange arbeiten und kann viel Zeit reinstecken, werde aber nie viel Geld verdienen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine frühe Tätigkeit im Einzelhandel, im Verkauf denke, wenn ich da, also so viel kann ich gar nicht am Tag arbeiten, um da wirklich Kohle rauszuschlagen. Von daher sollte man sich drauf, wirklich neben der Arbeit drauf konzentrieren, so wie wir es ja auch machen, wie kann ich denn sonst noch Geld verdienen, wie kann ich vielleicht mehr Geld verdienen, außer durch meine Arbeit oder durch, in dem Fall, meine Angestellten-Tätigkeit. Wie kann ich mir ein passives Einkommen aufbauen, das vielleicht irgendwann sogar höher ist als meine normale Arbeit in Anführungszeichen.
Viele Leute fragen sich auch, warum sie denn überhaupt mehr Geld verdienen sollten. Ich meine, die Frage ist doch, warum gehen Leute arbeiten und warum, was macht das Leben überhaupt aus? Und ich glaube, viele Leute denken auch gar nicht drüber nach, was denn mit den Preisen überhaupt gerade los ist. Also viele Leute leben gerade so vor sich hin, nehmen die ganzen Preissteigerungen wahr, vielleicht nicht bewusst, aber nehmen sie dennoch wahr, aber hinterfragen gar nicht, was das Ganze bedeutet, was es gesamtwirtschaftlich bedeutet, was es bedeutet, bezogen auf ihre geleistete Arbeit und geleistete, ja, und die Kaufkraft, die sie erworben haben durch ihre Arbeit, ne? Und das ist ja auch, ich meine, um auf das Zitat zurückzukommen, wenn man einmal darüber nachdenkt, dann kann man sich viele Tausende von Euros sparen, wenn man dann später richtig klug agiert. So wie, ich meine, wenn man früh genug investiert, ja, ich meine, ob man jetzt 3 Jahre früher sich damit beschäftigt oder kurzfristig eben anfängt, macht das einen großen Unterschied. Und das sollte man sich irgendwie auch irgendwann vor Auge führen.
Genau, Zeit ist nur ein begrenztes Kontingent. Und wer, wie du schon gesagt hast, früh investiert, hat dementsprechend mehr Zeit, sein Geld anzulegen, hat mehr Zeit, den Zinseszinseffekt auszunutzen und hat vielleicht auch mehr Zeit, dann seinen Standardjob, seine 40 Stunden runterzustufen und sich um andere Dinge noch zu kümmern. Also schreibt gerne mal unten rein in die Kommentare, was denkt ihr über diese Weisheit? Wer zu viel arbeitet, hat keine Zeit mehr Geld zu verdienen, von John D. Rockefeller. Würde uns auf jeden Fall mal interessieren, ob ihr das genauso seht oder ob ihr denkt, ja, wenn ich mehr arbeite, dann verdiene ich auch mehr. Gut, wenn ihr schon dabei seid, das in die Kommentare zu schreiben, kommt ihr bestimmt an diesem Subscribe-Button vorbei. Den könnt ihr mal kurz drücken, wenn ihr wollt. Könnt auch mal den Daumen hoch geben. Und somit kommen wir dann auch zu unserem Hauptthema in diesem Börsencafé. Und zwar möchten wir heute ein bisschen näher auf eine Zuschauerfrage eingehen, die uns vom Chris gestellt wurde in unserer Facebook-Gruppe. Grüße gehen raus an der Stelle an Chris, der auch immer fleißig mitdiskutiert. Und zwar hat Chris folgende Frage gestellt. Wie würdet ihr ein ETF-Depot mit MSCI World, MSCI China, MSCI World Healthcare, Healthcare Innovations und MSCI India gewichten? Also, wie würdest du dein Depot mit diesen 5 ETFs gewichten? Bevor wir jetzt auf diese Gewichtungsfrage eingehen, wollen wir erstmal drüber sprechen, wie oder welche Ansätze gibt es überhaupt bei der Auswahl von ETFs, wenn ich mehrere ETFs in mein Depot holen will? Und was machen diese ETFs überhaupt? Also, wo investieren die rein? Ivan, du hast dich da informiert, ausführlich. Und erklär uns doch erstmal so ein bisschen, was für Strategien es denn bei der ETF-Auswahl gibt. Also worauf soll ich achten und was muss ich mir im Vorfeld überlegen, bevor ich einen ETF oder mehrere ETFs kaufe. Quick Pause. Trade Republic ist einfach ein geiler Broker. Schon ab 10 Euro kannst du einen ETF oder Aktiensparplan kostenfrei anlegen und regelmäßig in geile Unternehmen sparen. Melde dich jetzt mit unserem Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung an und erhalte 15 Euro Startbonus. Viel Spaß dabei.
Ja, also so ein ETF, das ist nichts anderes wie ein Warenkorb. Ja, wie du manchmal in den Supermarkt gehst und dir einen Warenkorb voller, ich weiß nicht, Coca-Cola, Obst, Fleisch und Wurst kaufst, kaufst du hier einfach einen Warenkorb voller Aktien. Und die haben halt auch eine bestimmte Gewichtung, also sozusagen eine bestimmte Anzahl an Aktien, Anzahl an Unternehmen, die man in diesen Warenkorb jetzt mit reinpackt. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Es gibt ganze Studien darüber, es gibt Artikel, dies, das. Ich meine, das Ganze kann man auch ganz leicht runterbrechen in einige, also vereinfacht runterbrechen in einige Ansätze, die weltweit auch sehr viel Gehör finden. Zum einen möchte ich erwähnen den sogenannten globalen Ansatz. Ja, also das heißt global, man möchte wirklich in alle Unternehmen der Welt investiert sein und an der globalen Wirtschaftsleistung partizipieren und hier auch möglichst weit diversifiziert sein, also in möglichst verschiedene Regionen, möglichst verschiedene Branchen. Ja, man möchte hier deutsche Aktien, man möchte amerikanische Aktien, chinesische Aktien und so weiter und so fort haben und das auch möglichst ohne viel Aufwand zu verwenden. Also im Sinne von, man möchte hier nicht ständig irgendwie schauen, welche Aktien sind denn jetzt die größten, welche Aktien sind denn jetzt, sollte ich denn jetzt hier höher gewichten oder mehr, beziehungsweise mehr kaufen von dieser Aktie. Das passiert ganz von alleine nach bestimmten mathematischen Prinzipien. Ja, es gibt aber auch noch weitere Ansätze. Ja, man kann sogenannte Regionenansätze bilden. Das wird dann also granularer. Hier möchte man die Welt auf Basis von einzelnen Regionen abbilden und gewichten. Also anstelle einer Investition in einzelne Industrieländer, wie zum Beispiel Industrie-ETF MSCI World und ein ETF auf die Emerging Markets, also die Schwellenländer, würde man hier sagen, okay, man nimmt andere Regionen hinzu, also Europa, USA, Asien, Pazifik. Also es gibt für verschiedene Regionen auch unterschiedliche ETFs, die eben Warenkörbe abbilden aus diesen Regionen. Und der Vorteil dieser Strategie ist, dass man jetzt hier eine genauere Abbildung erzielen kann, indem man diese einzelnen Regionen granular unterteilt und gemäß auch seiner eigenen Präferenz gewichten kann. Und auch von dieser Gewichtung jederzeit abweichen kann, wenn es dann verlangt wird.
Okay, dann würde ich sagen, bevor wir weiter in die Gewichtung einsteigen, lass uns nochmal die ETFs im Detail anschauen, die hier in der Frage aufgekommen sind. Und da geht es los mit dem MSCI World. Erklär uns nochmal, wo investiert er denn, in welche Länder, in welches Land am meisten? Und was bildet er denn so ab?
Ja, der MSCI World ist ein globaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern abdeckt. Hier haben wir zu 68% die Vereinigten Staaten dabei, zu 7% Japan, zu etwas über 4% das Vereinigte Königreich. Deutschland ist mit 2,7% vertreten. Also man sieht auch keine besonders kein besonders hoher Anteil für Deutschland. Allerdings muss man auch sagen, dass hier mehr als 20 Länder sind aus Industrie in diesem Index gewichtet. Also es gibt ja auch immer Unterschiede, ob die Aktien wirklich drin sind. Also es ist nicht immer der Fall. Aber man versucht wirklich diese Menge hier abzubilden aus der gesamten Welt, aus den entwickelten Ländern.
Okay, also sehr, sehr hoher USA-Anteil. Ein bisschen Europa ist auch drin. Wie sieht es denn bei dem MSCI China aus?
Ja, der MSCI China bildet hauptsächlich Aktien aus China ab. Und hier zu 99,96% sind das Aktien. Ja, zu 0,04% enthält der ETF auch Barmittel, Geldmarktinstrumente und Derivate. Ja, also hier sind auch tatsächlich ein bisschen andere Werte drin. In manchen ETFs sind auch Immobilien drin, also auch in solchen kommen kleine Prozentsätze vor. Ich meine, es gibt auch diese ganzen Cash-Vermögen von ETFs, die werden auch deswegen gehalten, damit irgendwelche Dividenden ausgeschüttet werden, damit der ein bisschen operiert werden kann. Ich meine, die Aktien müssen ja immer wieder nachgekauft werden durch den ETF, und deswegen gibt es hier auch eben ein bisschen Barmittel.
Okay, und was macht denn der MSCI World Healthcare Usage ETF? Ist der so drin?
Ja, der ist auch in weltweit in Aktien investiert, die im Gesundheitssektor enthalten sind. Also es gibt hier, das ist ein sogenannter Sektor-ETF, also er nimmt jetzt sich diesen Healthcare-Sektor raus, macht sozusagen einen Schnitt des MSCI World, ja, also es ist ein Bestandteil des MSCI World Index und pickt sich jetzt hier nur die Aktien raus, die im Gesundheitssektor sind, und investiert in diesen.
Okay, also sowas wie Johnson & Johnson jetzt da dann aktiv sind.
Ganz genau, Johnson & Johnson, Pfizer und wie sie nicht alle heißen.
Genau, und dann haben wir als nächstes den iShares Healthcare Innovation Uses ETF. Ziehe doch hier mal bitte die Grenze zu dem World Healthcare, also wo liegt denn hier der Unterschied? Klingt ja für mich fast erstmal gleich.
Ja, der iShares Healthcare Innovation ist auch in Industrie- und Schwellenländern vertreten, also hauptsächlich natürlich in Industrieländern, die Einkommen generieren aus Unternehmen, die der medizinischen Behandlung und Technik angehören, also in diesem Bereich fokussiert sind. Und hier auch mit 70% starkes Gewicht auf die USA, knapp 4% China, in Deutschland sind es 2,7%.
Ja, Deutschland immer so mit um die 2% vertreten, wie ich jetzt bei den da, außer natürlich aus dem China-ETF. Dann haben wir zum Schluss noch den MSCI India, also auch Fokus wieder auf Schwellenländer. Erzählen uns doch mal hier noch ein bisschen mehr dazu, bitte.
Ja, ähnlich wie beim MSCI China, auch hier hauptsächliche Fokussierung der Region auf Indien, 99,7% ist Indien vertreten, ansonsten ein bisschen Cash noch und Derivate, wahrscheinlich eher aus vielleicht Fremdwährungen, vielleicht auch ein bisschen irgendwelche Absicherungen minimaler Natur, ja, kleine Versicherungen oder sowas.
Okay, und jetzt die spannende Frage zum Schluss. Wie würdest du denn diese ETFs, wenn du nur ein Portfolio mit diesen 5 ETFs hättest, wie würdest du die einzelnen ETFs bei dir gewichten und vor allem, warum würdest du die dann so gewichten?
Ja, ich meine, das Wie ist einfach. Also man würde jetzt hier einfach so eine Tabelle einblenden und da die prozentualen Gewichtungen sehen, und dann würde man sagen, okay, man baut sich jetzt einen Sparplan auf, der gemäß dieser Gewichtung, also zum Beispiel auf Trade Republic, ja, an dieser Stelle kurzer Disclaimer, und kann sich diese Gewichtung hier eben mit ins Depot holen. Wie das Ganze funktioniert, ist natürlich ein bisschen spannender. Es gibt die Möglichkeit, gemäß der Marktkapitalisierung zu gewichten. Genauso gibt es noch eine zweite Möglichkeit der Gewichtung, die gemäß dem Bruttoinlandsprodukt ausfällt. Gemäß dem Bruttoinlandsprodukt werden einzelne Länder oder Regionen nach ihrem Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt gewichtet. Und dieses gibt an, wie viel die erbrachte Wertschöpfung innerhalb eines Jahres innerhalb eines Landes ist. Ja, also das Bruttoinlandsprodukt gibt diese quantifiziert mir die Wertschöpfung. Und jetzt kann man jetzt sagen, okay, man hat Wertschöpfung aus verschiedenen Ländern und man setzt diese jetzt ins Verhältnis zueinander und bildet daraus dann eben eine prozentuale Gewichtung der ETFs, die auf Basis der Wirtschaftsleistung des sogenannten, also des sogenannten Bruttoinlandsproduktes generiert wird. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Marktkapitalisierung, die wir vorhin angesprochen haben, würden Schwellenländer eine viel höhere Ausrichtung erfahren über die BIP-Methode und Industrieländer eine geringere Ausschöpfung, weil nämlich aktuell das der Fall ist, dass in Industrieländer viel mehr Kapital reinfließt, ja, viel mehr Leute investieren da rein, obwohl diese Firmen eigentlich gemessen an der Wirtschaftsschöpfung weniger, also ich sag mal, Umsatz generieren, ja. Also Bruttoinlandsprodukt ist ja nicht Gewinn, ne? Eigentlich müsste man hergehen und gemäß dem Gewinn gewichten. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Da muss man viel rechnen. Deswegen, also wenn man es wirklich ideal machen müsste, würde, dann würde ich sagen, weder Marktkapitalisierung noch Bruttoinlandsprodukt, sondern man gewichtet gemäß dem Gewinn der einzelnen Länder, der Unternehmen der einzelnen Länder. So. Aber weil das ja so komplex ist, würden wir, also ich zumindest für meinen Teil, eher die Bruttoinlandsprodukt-Variante vorziehen. Und jetzt kann man sich die Zahlen mal anschauen. Also wenn man jetzt mal die Region nimmt, also wir haben jetzt mal vereinfacht halber vier Regionen genommen, USA, Europa, Asien, Pazifik und Schwellenländer, und würde sich die prozentuale Gewichtung gemäß der Marktkapitalisierung und des Bruttoinlandsproduktes gegeneinander stellen, würde man zum Beispiel sehen, dass 55% also bei der Marktkapitalisierung 55% die USA ausmachen. Bei der BIP-Variante wären das nur 28%. Also man sieht, das ist ein großer Unterschied, wenn man diese Methodik hier eben annimmt. Und ich denke mal, irgendwas dazwischen ist wahrscheinlich da auch gar nicht so verkehrt. Ne? Die genauen Zahlen könnt ihr euch natürlich anschauen, die blenden wir später ein. Und wenn wir jetzt unsere fünf ETFs nehmen und diese Gewichtung vornehmen wollen, dann würde ich sagen, unterscheidet man auch hier zwischen Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt und schaut sich hier einfach mal die Zahlen an. Also wenn man sich gemäß der Tabelle, die wir vorhin eingeblendet haben, mal den Anteil der Industrie- und Schwellenländer ausgibt, dann würde man sehen, der BIP-Methode, dass ungefähr einem Anteil von 40 zu 60 ist. Also 40% Schwellenländer, 60% Industrieländer. Bei der Marktkapitalisierung wären das hingegen nur 12% Schwellenländer und 88% Industrieländer. Und wenn man das jetzt auf diese ETF unterbricht, also würde ich ein bisschen clustern, ja, ich würde den Indien und den China-ETF zu den Schwellenländern zählen. Die anderen Welt würde ich eher zu den Industrieländern zählen. Ich weiß, World Healthcare und World Foundations ist gegebenenfalls auch mit Schwellenländern behaftet, aber diese bilden ja eben nur eine Schnittmenge vom World, also nur einen kleinen Teil. Und die würde ich sowieso nicht zu stark übergewichten. Von daher kann man diesen kleinen Anteil der Schwellenländer hier vernachlässigen. Länder zählen. Man würde dann auf Zahlen kommen, also Indien und China zusammen, gemäß der Marktkapitalisierung auf 12% und gemäß des Bruttoinlandsprodukts auf 40%. Weil ich ja das Produkt Varianten präferiere, würde ich jetzt hier auch wieder einen Schnitt vornehmen und sagen, wie gewichte ich jetzt hier diese 40% in Indien, China? Und da würde ich ganz interessant hergehen und würde mir einfach von der Weltbank die Zahlen des aktuellen Bruttoinlandsproduktes ausspucken. Und da kommen wir eben bei China auf 14,34 Billionen US-Dollar und bei Indien sind das 2,86, also 2,87 Billionen US-Dollar der Marktkapitalisierung. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, ist das ungefähr 1 zu 4, Entschuldigung, 1 zu 3. Also man würde diese 40% nehmen und würde sagen, 10 Prozentpunkte auf China, 30 Prozentpunkte auf, nee, andersrum, Entschuldigung, 10 Prozentpunkte auf Indien, 30 Prozentpunkte auf China. Ja, das wäre die Gewichtung gemäß dem Bruttoinlandsprodukt. Und so würde ich vorgehen. Bei den anderen drei, also World Healthcare und World Healthcare Innovations, kann man das leider nicht so machen. Ja, die hatten wir ja beim Bruttoinlandsprodukt mit 60% alle zusammengewichtet, weil ja, also hier müsste man sagen, okay, was ist denn der Anteil des Bruttoinlandsprodukts dieser Unternehmen, die jetzt im World Healthcare und World Healthcare Innovations sind, am World ETF? Am MSCI World ETF, am normalen. Und das kann man sich, glaube ich, nicht so einfach herleiten. Also da müsste man schon sehr tief in die Kapitalmarktforschung gehen, Von daher würde ich hier einfach sagen, man nimmt die Marktkapitalisierung dieser ETFs, ja, man geht aufs Factsheet, schaut sich da mal die Marktkapitalisierung an und berechnet dann analog die Zahlen. Und da würde man dann sagen, okay, das sind dann ungefähr, ich weiß nicht, 70, 80, wahrscheinlich eher 80% World und 20% auf den beiden anderen. Und bekommt dann so die Zahlen, die man sich eben herleiten möchte.
Okay, vielen Dank für diese ausführliche Analyse der Gewichtung. Lass uns dann doch mal
Ich
zu
hoffe, das
den.
war jetzt verständlich. Das war jetzt so ein langer Monolog.
Ich hoffe auch, schreibt in die Kommentare, ob ihr es gecheckt habt, wie ihr berechnen könnt, nach welchen Methoden ihr die Gewichtung vornehmt. Lass uns doch mal noch zu den anderen Zuschauerfragen kommen, die diesmal ja an mich gehen, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, schießt doch mal los. Was wollen denn die Menschen von mir wissen?
Ja, wir haben uns ein paar, wir haben euch gefragt, welche Fragen ihr an Kevin habt. Vor ein paar Wochen gab es mal Fragen an mich und jetzt haben wir ein paar Fragen an Kevin. Und zwar, die erste Frage lautet, wenn du dein gesamtes Vermögen, gemeint ist hier die Kaufkraft, in ein Asset, also eine Einzelaktie, Krypto, ein ETF stecken müsstest, welcher wäre das?
Ja, die Antwort fällt mir nicht so schwer. Das wäre dann Bitcoin, weil er die meiste Sicherheit bietet, den größten Vermögensschutz und auch die höchsten Chancen bezüglich der Rendite.
Interessant. Das ist eine gute Antwort. Die lasse ich jetzt erstmal gelten. Und dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Wie viel Prozent bildet dein Kryptoportfolio ungefähr im Vergleich zu deinem Aktienportfolio?
Ja, es ist jetzt wieder ein bisschen mehr, denn in den letzten Wochen war ja quasi alles ja so grün wie das Gras in meinem Garten im Kryptobereich. Von daher sind es, glaube ich, aktuell knapp über 70% meines Gesamtportfolios.
Das ist eine Menge.
Also ich bin schon wesentlich mehr in Krypto drin als in Aktien, weil da die Wachstumschancen viel größer sind, weil der Markt einfach noch so jung ist im Vergleich zum Aktienmarkt. Aktienmarkt ist bei mir eher, um das Vermögen zu schützen, um ein paar Dividenden zu kassieren und da auch die ganzen Wachstumsunternehmen mitzunehmen. Aber das meiste habe ich tatsächlich in Bitcoin, Ethereum und von daher, ja, so roundabout 70% aktuell, vielleicht ein bisschen mehr.
Ich glaube, wenn du die Leute 2009 gefragt hättest, ob sie in Aktien gehen wollen, um ihr Vermögen zu schützen, da kannten die Krypto noch gar nicht.
Ja, man muss auch sagen, Krypto war jetzt günstig über den Sommer. Also wir haben ja beide noch, ich habe viel mehr Krypto nachgekauft als natürlich jetzt die ganzen, also die teuren Aktien, die ja immer noch ein sehr hohes Niveau haben insgesamt. Daher hat sich der Anteil da schon erhöht und jetzt durch die ganzen, durch die Kurszuwächse, die jetzt kommen werden, wird sich der Anteil wahrscheinlich noch weiter erhöhen. Aber natürlich ist mein Ziel auch, bei einer zu hohen Gewichtung müssen wir es umzuschichten. Und von daher. Ja, lass ich das jetzt erstmal so laufen. Ich werde jetzt ein bisschen was im Aktienmarkt zukünftig nachkaufen und ein bisschen weniger in Krypto, weil die Preise jetzt wieder so relativ hoch sind. Aber ja, ungefähr 70% ist die Gewichtung bei mir.
Interessant. Ja, wenn man hier irgendwie Costolani hört, dann heißt es ja, wenn alle irgendwie einverstanden sind, dann kann es eigentlich nur runtergehen. Und bei Krypto habe ich halt so das Gefühl, die meisten Leute, die wirklich in Krypto rein wollen, die sind wirklich pro. Aber immerhin, ich meine, wenn du draußen auf die Straße gehst und die Leute mal fragst, was Krypto ist und ob sie Kryptos haben, sagen dir wahrscheinlich 99% der Leute, nee, haben sie nicht, haben sie aber was davon gehört. Und das sagt ja schon, dass viele Leute noch gar nicht damit einverstanden sind und es noch viel Potenzial gibt.
Genau, für uns ist das jetzt schon Alltag geworden, für viele andere, die vielleicht den Börsencafé hören, auch. Man hat jeden Tag damit zu tun, aber die meisten Menschen da draußen haben halt wirklich gar nichts damit am Hut. Ja, fragt mal auf eurer Arbeit nach, wie viele Personen in Krypto investiert sind. Und ich kann euch garantieren, wenn 100 Mitarbeiter in eurem Unternehmen sind, dann seid das vielleicht ihr und maximal ein, zwei andere.
Ja. Und merkst du das eigentlich auch, wie die Leute, wenn die Kryptopreise hochgehen, öfter dich fragen, ob sie da reingehen sollen oder über Kryptos Fragen stellen, als wenn die Preise jetzt eher tief sind? Merkst
Ja,
du das auch?
als der Bitcoin die 50k-Marke geknackt hat in Dollar, da waren viele, die mich dann auch danach gefragt haben, auch von meinen Freunden, die wissen, dass ich da in dem Thema drin bin, die halt sagen sollen, ja, soll ich jetzt kaufen und was ist eigentlich mit Ethereum? Ist ja auch ganz interessant, ne? Da war Ethereum bei fast 4k. Und dann, als die Kanonen gedonnert sind, der Bitcoin runtergekracht ist auf 30k, Ethereum bei 2k ungefähr ist, hat keiner mehr gefragt, was er jetzt machen soll. Ich hoffe, dass auch keiner verkauft hat. Aber das Interesse steigt natürlich mit den, ja, mit den grünen Kerzen auf dem Chart.
Okay, kommen wir zur dritten Frage. Wie planst du, dass sich der Krypto-Prozentsatz mit dem Alter ändert? Also in Klammern, wie viel näherungsweise?
Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt schon so beantworten könnte. Ich würde schon immer versuchen, dann ein bisschen mehr in Dividendenaktien zu stecken, um einfach ein passives Einkommen zu haben. Hängt natürlich aber auch stark davon ab, was mit Krypto möglich ist. Also mit Bitcoin kann man ja durchaus auch sich ein passives Einkommen generieren durch Staking, Lending und Liquidity Mining. Da ist es halt mit den Steuern ein bisschen teurer im Endeffekt, als das über die Dividenden zu machen. Ich würde immer den Großteil meines Vermögens in Bitcoin halten wollen. Also ich sag mal 40% plus. Und vielleicht bin ich dann am Ende bei einer 50-50 Gewichtung oder bei einer 60-40 Krypto zu Aktien Gewichtung.
Ansonsten kommen wir dann zu den Depot-Updates, würde ich sagen, die letzte Etappe.
Ja, gut, dann
Was
mache ich.
hast du da anzubieten, Kevin? Ist bei dir?
Ja, ich mache einfach mal den Start. Bei mir ist einiges passiert jetzt in der letzten Woche. Und zwar bin ich bei Allianz eingestiegen. Hab ein paar Aktien gekauft bei 192 Euro. Die sind ja durch einen Streit in den USA mit Risiko-Hedgefonds, oder ich glaube, die haben ja Risiko-Hedgefonds, die sehr risikobehaftete Positionen hatten. Und da gab es dann Stress mit der Regierung der USA und dann ist der Kurs runtergekracht. Und da habe ich gedacht, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg. Bin bei 192 rein. Dann habe ich HelloFresh noch eingekauft bei 79 Euro ungefähr, weil ich da auch auf einen Einstieg nur gewartet habe. Das Unternehmen interessant, wächst unglaublich schnell, ist schon sehr, sehr global auch unterwegs in ganz Europa und ist für mich auf jeden Fall ein super Growth-Kandidat, der vielleicht auch irgendwann Dividende bezahlt. Dann habe ich mich von Fiverr getrennt bei 202 Euro. Ich hatte da so ein komisches Gefühl und habe einen Stop-Loss gesetzt. Und siehe da, ein paar Tage später ist Fiverr nach den Quartalszahlen auf unter 150 Euro gekracht. Also knapp 25% gefallen, noch mehr. Und ja, da habe ich dann wieder Fiverr nachgekauft bei 150. Also bin da ein bisschen short gegangen und habe dann quasi jetzt die Differenz als Gewinn mitgenommen und habe, glaube ich, wieder denselben Bestand an Aktien bei 150 nachgekauft, den ich vorher verkauft hatte. Dann habe ich noch die korrigierte Realty Income Dividende wieder reingebucht bekommen und sogar eine 70 Cent Dividende von BYD erhalten. Krypto habe ich nicht nachgekauft, da ist der Preis jetzt schon so hochgegangen, dass ich da erstmal die Finger von gelassen habe. Lasse ich die Gewinne jetzt einfach laufen. Wie schaut es denn bei dir aus, Ivan?
Ja, ich möchte anknüpfen an deine Aussage bezüglich Fiverr. Also bei dir war das jetzt glücklicherweise so, dass du die Aktie verkauft hast. Die Aktie ist runtergegangen, du hast die günstiger nachgekauft. Ich meine, ganz so muss es nicht laufen. Ich habe auch eine Aktie verkauft und ich dachte, eigentlich ist die schon teuer. Und dann ist die Aktie aber ausgebrochen. Und zwar nach oben, nicht nach unten. Und das war BioNTech. Und diese
Ich hab's
Aktie
mir gerade
war
gedacht.
auf über $400, war sogar 400 Euro, meine ich, 430 Dollar. Und könntest dir natürlich in den Schwanz beißen, wenn du natürlich damals relativ viel von der Aktie auch hattest, relativ viel investiert warst, natürlich auch saukrasse Gewinne mitgenommen hast, überall als verdoppelt. Das ist schon der Hammer. Und ja, also nie alles verkaufen ist vielleicht auch so eine interessante Tatsache, immer mal so ein paar Teile rausnehmen, umschichten, ja, immer günstig kaufen, immer versuchen, Wert zu kaufen, Preis unter Wert und Preis über Wert zu verkaufen.
Genau, ist
Ansonsten
kleiner
Aktien?
Back. Ja, sprich weiter.
Nee, mach du ruhig.
Wollte nur sagen, diese BioNTech-Situation ist ein kleiner Backflash. Letztes Jahr an Plug Power und Tesla, die auch enorm einfach in die Höhe geschossen sind. Und ich wusste ja, dass du BioNTech hast. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der hat einen Turbo-KO gekauft auf BioNTech, bei Trade Republic. Also quasi nochmal mit Hebel auf steigende
Mega
Kurse
ausgestopft.
gesetzt.
Ach so, steigen.
Ja, nee, auf steigende Kurse gesetzt. Und ja, glaube ich, an einem Tag irgendwie 100% damit gemacht. Aber
Das ist der Wahnsinn.
mir ist es zu heiß, dieses BioNTech-Thema mittlerweile. Ich werde auf keinen Fall investieren. Es kann sich
Ich
zwar
meine,
noch. verdoppeln, aber wer weiß, wann die Korrektur kommt.
mittlerweile 100 Milliarden Marktkapitalisierung und ein KGV von 72. Also grundsätzlich für einen Tech-Wert, 72er KGV ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich meine, man muss da auch dazu sagen, BioNTech hat gerade seine Hochphase. In dieser Phase werden diese ganzen Impfstoffe verkauft. Da ist die Nachfrage natürlich extrem, weil keiner weiß auch so richtig, ob jetzt dieses Impfthema jetzt wirklich so heiß ist, wie es überall prognostiziert wird. Ne? Es kann ja sein, dass diese Impfungen, ich weiß nicht, jetzt irgendwelche Nebeneffekte haben oder es doch noch bessere Impfstoffe gibt von anderen Herstellern irgendwann. Ne? Und ich glaube, BioNTech hat jetzt gerade so sein Hoch und ist schon ein bisschen zu gehypt. Also fast schon Blasencharakter, könnte wieder zurückkommen. Ja.
Okay, war es das
Hast du?
ansonsten in deinem Depot?
Nee, überhaupt nicht. Ich hab auch schon einiges. Ich habe auch Allianz nachgekauft. Als ich bei dir gehört habe, 192, dachte ich mir, du Sack, ich habe sie nur für 198 bekommen. Ich habe sie mir gestern Abend noch frisch gegönnt. Allianz. Ein paar Stücke, auch mit einem guten Gefühl. Ansonsten eine neue Aktie in meinem Depot, Look Oil. Ja, super Dividende, super Cashflows. Ja, es ist zwar eine Ölaktie, ne, ist so ein bisschen bäh für manche Leute. Aber wenn man sich mal die Performance der letzten Jahre anschaut, wie immer top, ist eine russische Aktie, also diversifiziert, sind aber auch nicht immer so regierungstreu, also auch nicht immer so für Putin. Ne? Das hält man ja auch russischen Unternehmen manchmal nach. Also hier ein guter Kauf gemacht. Und noch eine Aktie, die ich in der Watchlist habe, sehr heiß, Mercado Libre. Ja, das ist ein Amazon-Klon in den Emerging Markets. Riesenwachstum, auch dort Marktführer mit Top-Zahlen. Es gibt ja noch andere E-Commerce, wie Alibaba und so weiter heraus. Und da reden auch noch nicht so viel drüber. Ich glaube, das hat auf jeden Fall noch Potenzial hier, diese Aktie. Ja, das war's von meinem Depot-Update. Jetzt gibt es
Cool.
noch weitere Sachen.
Nö, also dann war ja in den Depots mal wieder was los. Lange Zeit war es ja auch ruhig, als der Markt so tot war. Und dann würde ich sagen, lass uns das für heute gut sein lassen mit dem Podcast, denn die Leute wollen noch was von ihrem Sonntag haben. Die wollen nicht nur den ganzen Tag, also die wollen natürlich noch viel, viel mehr Börsencafés hören, aber die wollen auch noch vielleicht jetzt rausgehen ein bisschen, je nachdem, wie das Wetter dann am Sonntag ist. Und von daher. Super, dass du auch dir die Zeit aus deinem Urlaub genommen hast in Barcelona, um hier mit uns in den Börsencafé einzusteigen. Danke nochmal dafür. Ich hoffe, ihr geht jetzt noch ein bisschen an den Strand, genießt noch ein bisschen den Tag.
Ja, mach ich. Danke dir.
Super, dann liebe Leute, danke, dass ihr mit dabei wart und wieder eingeschaltet habt. Heute ist die 16. Folge des Börsencafés am Sonntag. 16 Sonntage hintereinander haben wir jetzt den Börsencafé aufgezeichnet und für euch zur Verfügung gestellt. Danke, dass ihr uns supportet. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, folgt uns auf Instagram, um keine Folge zu verpassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.